Kunst hat viele Facetten. Sie ist dabei nie Selbstzweck, sondern dient der demokratischen Zivilgesellschaft von heute und morgen. Wie Erinnerung, Gedenken und der verantwortliche Umgang mit der eigenen Geschichte aussehen, was sich ändern muss und welche Rolle dabei Holocaust-Gedenkstätten wie Yad Vashem spielen können, das stellen wir in diesem Podcast vor. Mein Name ist Hanet Koch und ich spreche heute mit Professor Samuel Salzborn. Er ist Politikwissenschaftler und Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus. Wir reden über Erinnerungsverweigerung, das Bild Israels in deutschen Schulbüchern und natürlich über Yad Vashem. Guten Tag, Herr Salzborn, herzlich willkommen im Podcast Zukunft durch Erinnerung. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Ja, sehr gerne.
Sie forschen nicht nur seit Jahren zu Antisemitismus, sondern Sie sind auch seit einem Jahr Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus. Können Sie uns aus der Praxis mal so eine Art Lagebild geben?
Das Lagebild ist natürlich erstmal ein sehr, sehr großes, weil wir haben natürlich in Berlin, wie auch in allen anderen Teilen Deutschlands, ein Antisemitismusproblem, das sich im Alltag ausdrückt, das immer wieder dazu führt, dass es antisemitische Vorfälle, Übergriffe, Straftaten gibt, bei denen man relativ wenig dazu kommt, aufgrund dessen, also wir haben etwa eine Anzahl von circa 4 Fällen statistisch betrachtet pro Tag in Berlin im Zusammenhang mit Antisemitismus. Das heißt natürlich nicht, dass jeden Tag 4 passieren, aber wenn man es quasi aufs Jahr umrechnet, dann sind es so viele. Und das heißt auf der anderen Seite, dass Antisemitinnen und Antisemiten sich gerade in einer Situation befinden, in der sie sich selber in einer Offensive sehen. Und das heißt auf der anderen Seite, wenn man Antisemitismus bekämpfen will, muss man immer noch sehr viel reagieren auf antisemitische Vorfälle, auf antisemitische Übergriffe, reagieren und kann weniger langfristig in dem Bereich arbeiten. Und das ist etwas, was wir in Berlin eigentlich uns vorgenommen haben. Es gibt in Berlin als einzigen Bundesland in der Bundesrepublik ein Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention, heißt das, das ressortübergreifend den Staat, also den Senat und auch die Bezirke dazu auffordert, letzten Endes das staatliche Handeln gegen Antisemitismus auszurichten und dass eben unterschiedliche Ressorts, also Inneres, Justiz, Wissenschaft, Bildung und auch andere miteinander integral vernetzt. Und das ist eigentlich das, was man natürlich machen möchte. Man möchte Antisemitismus durch Prävention und Intervention langfristig bekämpfen. Aber die Realität sieht eben oft so aus, dass die dritte Säule neben Prävention und Intervention, die Repression, das ist, was tatsächlich irgendwie immer im Mittelpunkt steht in jüngerer Vergangenheit, weil Antisemitinnen und Antisemiten eben tatsächlich das Gefühl haben, in dieser Gesellschaft relativ frei agieren zu können.
Kommen wir mal zu diesen durchschnittlich 4 Fällen am Tag, zu der Realität, von der Sie sprechen. Was erschreckt Sie da am meisten?
Ich glaube, es gibt ja 2 Seiten. Das eine sind die Vorfälle, die auch gerade in Berlin sehr engagiert und sehr kompetent von der Recherchen- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS dokumentiert werden. Und was wir in Berlin positiv bewerten müssen, ist, dass dieses zivilgesellschaftliche Monitoring auch zu einer Optimierung der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen führt. Also das heißt, dass immer mehr dieser Fälle auch tatsächlich dann zu Verfahren führen. Und die Aufklärungsquote ist im letzten Jahr auch so hoch gewesen wie seit 10 Jahren nicht. Also das heißt, da erleben wir eine relative langsame Zunahme, sowohl an Sensibilität, aber eben letzten Endes auch an Erfolgen des Kampfes gegen Antisemitismus. Aber das, was das Erschreckende ist, ist, dass man den Eindruck gewinnt, dass Antisemitinnen und Antisemiten sich davon mittlerweile nur noch sehr wenig abgeschreckt fühlen. Also das heißt, die sind mittlerweile aufgrund auch einer ganz nachhaltiger Vernetzung in sozialen Medien, aufgrund dessen, dass das zu einer sozialen Stabilisierung führt, also wenn Antisemiten sich im Internet kennenlernen, austauschen, dann tauschen sich natürlich nicht nur über ihren Verschwörungswahn und andere Dinge aus, sondern sie tauschen sich eben auch aus, finden Bekanntschaften, finden Freundschaften. Das wirkt sich aus auf das reale Leben. Und das, was wir erleben, ist eigentlich, dass vielleicht auf der Einstellungsebene es gar nicht unbedingt so ist, dass es mehr Menschen gibt, die antisemitische Einstellungen vertreten, aber die, und das wissen wir seit vielen, vielen Jahren, in der Bundesrepublik 15-20% Antisemitinnen und Antisemiten, die es nun einmal gibt, die werden immer besser vernetzt, werden immer aggressiver und ihr Weltbild wird immer geschlossener, hermetisch geschlossener. Und das heißt, aus diesem Weltbild der Anti-Aufklärung, aus diesem antisemitischen Weltbild wird damit eben nicht nur ein Denken, was schon schlimm genug wäre, sondern auch immer mehr eine Bereitschaft und Aktivität zum Handeln, Bereitschaft letzten Endes dann auch Radikalisierungsprozesse einzugehen. Und das ist das, was ich in den letzten Jahren als besonders dramatisch wahrnehme.
Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt ja eine sehr breite Front von Antisemiten, 15%. die auch in so gut wie allen politischen Spektren zu beobachten ist. Worin unterscheiden sich Ihrer Ansicht nach linker, rechter, islamistischer Antisemitismus und was es noch an Formen gibt, die sich da möglicherweise gar nicht einordnen lassen?
Ja, Sie haben völlig recht. Wir finden tatsächlich in allen politischen Milieus Formen von Antisemitismus und die unterscheiden sich ganz maßgeblich durch ihre Genese, durch ihre Geschichte, durch ihre Entstehungshintergründe. Das hat einerseits mit bestimmten Traditionen zu tun. Also wenn wir das im religiösen Kontext, beispielsweise auch bei christlichem Antisemitismus, aber auch bei islamischem Antisemitismus sehen, hat das was mit bestimmten religiösen Überzeugungen, bestimmten religiösen Quellen und auch Auslegungen letzten Endes zu tun. Das ist natürlich in politischen Milieus durchaus anders. Da haben wir andere Traditionsbestände. Wenn wir auf den Rechtsextremismus schauen, dann sehen wir natürlich, dass der Antisemitismus ein integraler Bestandteil des rechtsextremen Weltbildes ist. Also ganz einfach gesagt, die extreme Rechte ist ohne Antisemitismus nicht zu haben. Bei der Linken verhält sich das ein bisschen anders. Wir haben ja auch in der Bundesrepublik gesehen, dass gerade in den 90er Jahren linke politische Bewegungen einen wichtigen Anteil daran hatten, Antisemitismus zu kritisieren. Aber auch da gibt es bestimmte Traditionsbestände, etwa diesen sogenannten Anti-Imperialismus als ein ganz maßgebliches Weltbild, das fest verwoben ist mit antisemitischen Überzeugungen. Und das heißt, das, was man im Einzelnen sich anschauen kann in den Milieus und auch die politische Mitte, kann man und darf man letzten Endes natürlich nicht ausblenden. Da sind auch andere Elemente, die eine Relevanz haben und auch immer wieder zu Antisemitismusdebatten in der politischen Mitte führen. Die Traditionsbestände oder das, worauf sich das bezieht, auch Nichtaufarbeitung der Vergangenheit, Nicht-Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, Abwehr der Erinnerung, sind alles Elemente, die in unterschiedlichen Facetten auftreten. Aber was wir beobachten können, spätestens seit den Terroranschlägen von 9/11, ist, dass diese Grenzen, die es mal zwischen den politischen Milieus gab und die es in vielen anderen Fragen heute auch immer noch gibt, dass die in Bezug auf den Antisemitismus gefallen sind. Und das ist quasi ausgesprochen bemerkenswert. Also das heißt, dass hier Antisemitismus, gerade auch der gegen Israel gerichtete Antisemitismus, zunehmend zu einer globalen Integrationsideologie wird, bei denen plötzlich politische Bewegungen, die man als weit voneinander entfernt eingeordnet hat und wahrnimmt, mittlerweile gemeinsame Sachen machen, mittlerweile kooperieren, bei Demonstrationen gemeinsam auftreten oder sich zumindest im Weltbild wechselseitig bestärken und aufschaukeln.
Sie haben Demonstrationen angesprochen. Wenn man sich gerade in Berlin so in den vergangenen Jahren zum Beispiel die Demos am Al-Quds-Tag anschaut, muss man da nicht der Politik auch den Vorwurf machen, zu lange weggeschaut zu haben, wenn beispielsweise Begriffe wie oder Slogans wie Juden ins Gas gerufen werden auf öffentlichen Veranstaltungen, wenn, wie wir dieses Jahr in Deutschland gesehen haben, nach den Hamas-Attacken auf Israel israelische Flaggen verbrannt werden, Synagogen angegriffen werden, hat man da zu lange etwas ignoriert?
Also ich würde sehr dafür plädieren, hier wirklich eine Langzeitperspektive einzunehmen, nicht nur der letzten Jahre, sondern der letzten Jahrzehnte. Und ich habe den Eindruck, dass Antisemitismus, so überraschend und paradox das klingen mag, als zentrales politisches Handlungsfeld tatsächlich überhaupt erst seit wenigen Jahren auf der Agenda steht. Das können wir auch daran sehen, dass der Deutsche Bundestag ja Antisemitismusberichte hat vorlegen lassen von einem Expertinnenkreis und dass daraufhin überhaupt auch Antisemitismusbeauftragte ins Amt gekommen sind. Das mag wie eine Formalie scheinen, aber auf der anderen Seite zeigt das natürlich, dass erst wenn etwas institutionalisiert wird im politischen Leben, im politischen Prozess, dass dann auch wirklich die Aufmerksamkeit da ist. Man kann es ressortieren, man kann sozusagen Zuständigkeiten zuweisen und delegieren. Und erst dann ist wirklich quasi das Bewusstsein da. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der viele Jahrzehnte verschlafen wurde, der auch etwas mit Erinnerungsabwehr und Schuldabwehr in der Frühgeschichte der Bundesrepublik zu tun hat, mit Bagatellisierung letzten Endes am Ende auch von Antisemitismus. Und diese grundsätzliche Aufmerksamkeit, die sehen wir ja auch auf der politischen Agenda und im Übrigen auch meines Erachtens bei allen demokratischen Parteien, dass wenn antisemitische Ereignisse passieren, wenn es antisemitische Vorfälle gibt, dann ist es ja durchaus so, dass die Verurteilung und die Auseinandersetzung mit Antisemitismus auf der politischen Agenda mittlerweile zum Glück sehr groß sind. Aber diese Form von Versäumnissen über Jahrzehnte hinweg, sich dann auch konsequent auseinanderzusetzen, konsequente Programme auch im Bereich der Prävention zu entwickeln, aber auch zu sehen, dass man die Repressionsinstrumente nicht nur voll einsetzen muss, sondern zum Teil sicherlich auch nachgeschärft werden muss, das ist etwas, was quasi noch sehr, sehr jung ist in der Auseinandersetzung. Und insofern so schrecklich und so furchtbar das im Alltag, in jeder einzelnen Situation für Jüdinnen und Juden ist, so sehr ist es quasi auch ein politischer Prozess, dass hier Dinge erst etabliert organisiert werden müssen und dass quasi bestimmte Auseinandersetzungen stattfinden müssen. Es ändert aber nichts daran, dass ich Ihnen vollkommen recht gebe, dass gerade bei solchen Veranstaltungen wie den antisemitischen Großdemonstrationen im Mai oder auch bis in den Juni hinein diesen Jahres schlicht und ergreifend meines Erachtens viel zu wenig, viel zu spät reagiert wurde. Natürlich hat das jetzt alles seine Nachgeschichten in der strafrechtlichen Ermittlung und strafrechtlichen Auseinandersetzung. Aber ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, dass man sehr, sehr viel früher bundesweit da interveniert hätte und dass man von Anfang an ja sehen konnte, um was es geht. Es war ja nicht ein Protest gegen israelische Politik, sondern es war von Anfang an ganz offener Antisemitismus, der sich gegen deutsche Jüdinnen und Juden, gegen Synagogen gerichtet hat, Drohungen gegen jüdische Gemeinden ausgesprochen hat, offene Gewaltandrohungen beinhaltet hat. Und ich glaube, was man daran letzten Endes endlich begreifen muss, ist, dass bei solchen Demonstrationen, wenn sie irgendwann wieder stattfinden, das erwartbar ist. Ja, man darf nicht mehr überrascht sein, dass bei solchen Demonstrationen es um Antisemitismus geht. Diese Demonstrationen haben diesen Kern. Sie sind im Kern antisemitische Demonstrationen. Ich glaube, darauf muss man dringlichst in Zukunft vorbereitet sein, dass man sich nicht mehr der Illusion hingeben darf, das könnte friedlich sein, das könnte nur eine allgemeinere Äußerung zur internationalen Politik sein. Das war noch nie so. Man muss in Zukunft bei solchen Ereignissen darauf vorbereitet sein, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit antisemitische Demonstrationen sind mit einem extrem hohen Gewaltpotenzial. Und ich hoffe sehr, dass man in Zukunft von solchen Dingen nicht mehr so überrascht ist und dementsprechend auch frühzeitiger vorgeht und das Ganze auch entsprechend unterbindet.
Wir kommen gleich nochmal auf das Thema deutsche Erinnerungskultur. Davor würde ich gerne von Ihnen einmal eine Einordnung erfahren. Glauben Sie, dass aufgrund der Sorge vor Intoleranz in Deutschland die, sagen wir mal, jüngere Form von islamischem Antisemitismus hier weniger frühzeitig gebrandmarkt wurde, weniger stark gebrandmarkt wird, eben um nicht einer anderen Gruppe von Menschen, die durchaus auch häufig Opfer von Diskriminierung sind, ja, Unrecht zu tun, und wird da sozusagen zu spät reagiert, aus Sorge selber intolerant zu wirken?
Also hier würde ich zunächst mal nochmal einen kleinen Vergleich anstellen. Also wenn wir uns anschauen, wie in den 90er Jahren mit Rechtsextremismus in der Bundesrepublik umgegangen worden ist, dann hat man da auch rechtsextreme Gruppierungen lange verharmlost, hat quasi den Eindruck gehabt, das seien nur verirrte Jugendliche. Man hat zum Teil in Ostdeutschland noch Jugendzentrenstrukturen etabliert, aus denen sich nicht zuletzt rechtsterroristische Strukturen wie der nationalsozialistische Untergrund entwickelt haben. Also das heißt, so eine Grundtendenz, das Problem nicht ernst zu nehmen, sehe ich in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder. Aber das soll nicht relativieren, dass es auch in Bezug auf Antisemitismus in einem arabisch-muslimischen Kontext durchaus solche Gefahren gibt, das nicht ernst zu nehmen, nicht wahrzunehmen aufgrund von antimuslimischem Rassismus, der zweifelsfrei ja auch vorhanden ist, und der Diskriminierung von Muslimen, die es auch gibt in der Bundesrepublik, dass man deswegen sozusagen den Antisemitismus, den es in diesem Milieu natürlich auch gibt, den zu wenig wahrnimmt und im schlimmsten Fall sogar auch dazu tendiert, das eventuell zu verharmlosen. Das ist natürlich ein Problem, und ich glaube, man ist am allerbesten beraten, wenn man von vornherein als Grundmarker, als Grundüberzeugung einzieht, zu sagen, man muss sich gegen jeden Antisemitismus richten. Es ist völlig egal, von wem er kommt, welche Motive er hat. Er ist nicht legitimierbar. Es gibt keine politischen Hintergründe, die Antisemitismus in irgendeiner Weise rechtfertigen könnten. Und insofern hat der Antisemitismus unterschiedliche Erscheinungsformen. Er drückt sich unterschiedlich aus. Er ist unterschiedlich motiviert, hat vielleicht auch unterschiedliche persönliche Hintergründe, aber das ist völlig egal. Er ist antisemitisch, und Antisemitismus läuft in letzter Konsequenz auch auf Gewalt und Vernichtungsandrohungen hinaus. Und insofern muss jeder Antisemitismus, egal von welchem Milieu er kommt, gleichermaßen dringlich bekämpft werden und darf keinerlei Toleranz erfahren.
Nun würden ja aber einige bestreiten, dass beispielsweise bestimmte Formen von Israel-Kritik überhaupt antisemitisch sind. Also wenn es um, sagen wir mal, Boykottaufrufe von bestimmten Produkten aus Israel geht etc. Wo ziehen Sie gerade beim Stichwort Israel-Kritik die Grenze?
Also ich muss zugeben, dass ich diese Debatten oftmals für Scheindebatten halte. Wir würden uns an vielen anderen Stellen auch nicht fragen, was ist denn jetzt Kritik? Und was ist eine Form von Diskriminierung, Beleidigung, Aggression? Das fällt uns an vielen, vielen anderen Politikfeldern überhaupt nicht so schwer, das zu unterscheiden, dass Kritik etwas Sachliches ist, dass es quasi etwas ist, was rationalen Kriterien standhalten muss, was letzten Endes begründet sein muss. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste, dass Kritik ja auch etwas ist, bei dem man selber auch selbst kritikfähig sein muss, also letzten Endes auch in der Lage, sich von besseren Argumenten überzeugen zu lassen. Es gibt unzählige Felder des Politischen, bei denen ist es ganz, ganz leicht, das von Ressentiments zu unterscheiden. Aber beim Antisemitismus habe ich das Gefühl, dass man sich oft auch ein Stück weit naiv stellt. Ja, also das heißt, dass man sozusagen sagt, ja, aber man will doch nur kritisieren. Und das Aber, was dann kommt, ist eigentlich der zentrale Kern, nämlich die allermeisten, die sagen, man würde doch nur Israel kritisieren und man dürfe das gar nicht und schicken solche Floskeln voraus, machen das, um sich danach antisemitisch zu äußern. Und antisemitisch zu äußern meint in dem Zusammenhang mit anti-israelischem Antisemitismus, dass dabei entweder die grundsätzliche Legitimität des Staates Israel als jüdischer Staat, als demokratischer Staat in Frage gestellt wird, also Israel delegitimiert wird und oder die israelische Politik oder die Politik des Staates Israel in Gänze dämonisiert wird, also in besonders gräulichen, besonders furchtbaren Farben gemalt wird, etwa durch Vergleiche mit dem Nationalsozialismus oder auch durch Vergleiche mit Apartheidsregimen oder ähnlichem. Also dass es eine Dämonisierung gibt als zweiten Punkt. Und das dritte, und das ist auch das, was wir, glaube ich, am allerhäufigsten letzten Endes erleben, ist, dass mit doppelten Standards gemessen wird. Also das heißt, dass die Politik des Staates Israel und das, was die Palästinenser machen, mit doppelten Standards politisch, moralisch bewertet wird. Und wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es eigentlich sogar verdoppelte, doppelte Standards. Nämlich das heißt, wir müssen ja auch uns vor Augen halten, dass hier ein demokratischer Staat sich immer wieder gegen Terrorismus wehrt. Und wenn man auch das einmal auf ein anderes Feld übertragen würde und sagen würde, eine bundesdeutsche Großstadt wird von terroristischen Attacken heimgesucht, ja, durch Raketen, durch Selbstmordattentäter. Wie lange würde man denn dann in der Bundesrepublik sagen, naja, man muss das gleich bewerten, es sind irgendwie ja, da reagiert nur jemand auf ein Problem. Ich glaube, es würde keinen Tag dauern, ja. Und das heißt, es sind doppelte Standards. Einerseits haben wir es mit Antisemitismus zu tun, wenn hier eben unterschiedliche politische, moralische Maßstäbe an das Handeln Israels und an das Handeln der Palästinenser angelegt werden. Aber auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, es geht hier um einen demokratischen Staat, der auf Terrorismus reagiert. Und insofern ist da an sich schon eine Schieflage drin, wenn man meint, das gleich werten zu können.
Sie haben ein Essay geschrieben, Kollektive Unschuld, und darin schreiben Sie, dass der aktuelle Antisemitismus, der wieder blutige Realität sei, auf der Tradierung einer in Erinnerungsverweigerung fußt und dass über Jahrzehnte die Gesellschaft von einer Tätergemeinschaft des Nationalsozialismus zu einer Erinnerungsabwehrgemeinschaft der Bundesrepublik geworden sei. Können Sie das einmal erklären?
Also man muss, glaube ich, zunächst mal sehen, dass es einen Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Auseinandersetzungen oder Nicht-Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus und der Shoah gibt. Und was wir auf der öffentlichen Ebene, also der politisch-offiziellen Ebene der öffentlichen Auseinandersetzung erleben, ist, dass es eine Veränderung seit den 90er Jahren gibt und dass seitdem im Übrigen auch in harten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, etwa entlang des Themas des Holocaust-Mahnmals, etwa entlang des Themas der Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, in der öffentlichen Debatte etwa entlang der Diskussion über Daniel Goldhagens Buch Hitlers willige Vollstrecker. Also, dass es sehr, sehr massive Debatten gegeben hat, die aber auf der öffentlichen, offiziellen Ebene dazu geführt haben, dass es mittlerweile ja eine Hinwendung zu einer Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit gibt, die wir an Gedenkorten erleben, die wir in Reden erleben, die wir bei offiziellen Anlässen und Gedenktagen erleben. Das war nicht immer in der Geschichte der Bundesrepublik so, das war in den vorherigen Jahrzehnten tatsächlich mitnichten der Fall. Wir haben da eine Menge von öffentlicher auch Erinnerungsabwehr, wenn wir etwa daran denken, die nur sehr rudimentäre juristische Auseinandersetzung mit NS-Täterinnen und Tätern, die zwar in den Nürnberger Prozessen, aber eben in den Folgeprozessen nicht mehr intensiv erfolgt ist, die mit großen Entlastungsverfahren auch in der breiten Masse der Bevölkerung erfolgt ist. Der erste Deutsche Bundestag beispielsweise hat als eines der ersten Gesetze überhaupt in der allerersten Legislatur ein Straffreiheitsgesetz erlassen. Also das heißt, die Strafverfolgung von NS-Täterinnen und Tätern erheblich eingeschränkt und limitiert. Das sind sozusagen alles so Aspekte, die auf die offizielle Ebene hinweisen. Und unabhängig davon gibt es aber auf der privaten Ebene, also auf der Ebene der Bevölkerung, im Prinzip eine sehr weitreichende Nicht-Auseinandersetzung und Abwehr, die sich in den Familien finden. Das zeigen empirische Einstellungsuntersuchungen über die Jahrzehnte hinweg, dass das der Fall ist. Wir sehen das auch, wenn wir uns die Entwicklung in so einem Bereich wie Literatur oder Film, also dem Bereich der Kultur, anschauen, dass es eine massive Zeit der ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik gibt, in in der der Nationalsozialismus verharmlost wird, die Shoah nicht thematisiert wird, aus Tätern Menschen gemacht werden, in filmischen Darstellungen beispielsweise etwa, mit denen man dann aufgrund der Inszenierung und aufgrund der Ästhetisierung anfängt, eine Sympathie zu entwickeln, Mitgefühl zu entwickeln. Und das waren aber sozusagen dann letzten Endes die Täterfiguren, um die es ging. Es gibt eine große Verklärung. Also das heißt, denken wir an die Heimatfilme der 50er, 60er Jahre, in denen quasi ein großes Idyll, eine große Glückseligkeit gezeichnet wird, wo die Bedrohung immer von außen kommt. Was im Übrigen auch ein Stück weit an antisemitische Motive durchaus, sagen wir mal, als Narrativ anschließen kann und in der sozusagen immer ein großes Idyll gezeigt wird in glücklicher, natürlicher Umgebung mit einer mehr oder weniger zufriedenen Dorfgemeinschaft. Und das sind natürlich quasi auch alles Dinge, in denen dann Vernichtungen oder die Shoah oder Ähnliches auch nicht thematisiert werden. Und das zeigt letzten Endes, dass auf der Ebene der Familien, der Familienerinnerungen, der ganz banalen Fragen, was haben denn Eltern, Großeltern, mittlerweile muss man ja auch sagen, Urgroßeltern eigentlich im Nationalsozialismus gemacht, dass diese Auseinandersetzung nicht stattgefunden hat, bis heute nicht stattgefunden hat. Und das ist deshalb auch so bedeutungsvoll, weil wir in Einstellungsuntersuchungen sehen, dass 30, 40, zum Teil auch noch mehr Prozent der Menschen in der Bundesrepublik der Auffassung sind, die eigene Familie sei nicht nur nicht belastet, sondern es haben Widerstand gegeben, Opposition gegen den Nationalsozialismus gegeben. Die historische Forschung hingegen zeigt, dass es weit weniger als 0,5% waren, die in irgendeiner Form Jüdinnen und Juden unterstützt haben oder in Opposition zum Regime standen. Und das heißt, wir haben auch eine große Schere, die offensichtlich größer wird, was da auch die Selbstbelügung und die Selbstinszenierung als Opfer angeht und damit letzten Endes ein Phänomen, das auch was mit Täter-Opfer-Umkehr und Schuldabwehr zu tun hat, das maßgeblich mittlerweile tatsächlich auf der gesellschaftlichen, auf der familiären Ebene liegt und damit, das muss man dann aber leider auch mit aller Deutlichkeit so sagen, am Ende mehr oder weniger in fast jede einzelne Familiengeschichte der Bundesrepublik hineinreicht.
Wir beide sind Jahrgang 77. Ich weiß nicht, wie es bei Ihrer Schulzeit war. Ich erinnere mich an Aussagen im Unterricht, auch nicht schon wieder ein Buch über Nazis, weil schon sehr, sehr viel, sowohl im Deutschunterricht, im Englischunterricht, aber bis natürlich Geschichtsunterricht, Religionsunterricht, bis hin zum Sportunterricht, wo man dann irgendwann nicht mehr Völkerball spielte und sagte, also es spielte eine sehr, sehr große Rolle über Aufarbeitung, Erinnerung, die schreckliche Vergangenheit Deutschlands zu reden. Nahm einen großen Raum im Lehrplan ein. Das ist heute nicht mehr so, wenn man mit Kindern, mit 13-Jährigen, mit 14-Jährigen spricht. Glauben Sie, dass hier wieder nachgesteuert werden muss, je länger das Ende des Zweiten Weltkriegs, je länger der Holocaust hinter uns liegt und je mehr Zeitzeugen nicht mehr unter uns sind?
Also das Interessante ist, was Sie gerade beschreiben, hat sicherlich vor allen Dingen etwas mit der konkreten Lern- und Lehrsituation an der Schule oder im schulischen Kontext zu tun, weil die Forschung zeigt tatsächlich nicht unbedingt, dass es in den Schulbüchern so war, dass dieses Thema so breit schon verankert gewesen ist. Was wir wissen, gerade auch aus der langjährigen Arbeit der Deutsch-Israelischen Schulbuchkommission zum Themenfeld Antisemitismus und Nationalsozialismus und Shoah, ist, dass es mittlerweile so ist, dass im Geschichtsunterricht der Antisemitismus in Bezug auf den Nationalsozialismus recht umfangreich und adäquat dargestellt wird, aber dass gerade die Vorgeschichte und die Nachgeschichte des Antisemitismus nach wie vor eine große Lücke in den Schulbüchern bilden. Wenn wir auf die Gegenwart schauen, könnte man natürlich beispielsweise, um einen Fall rauszugreifen, auch sagen, ja, warum steht denn in den Musikbüchern nicht mal was über den Antisemitismus im Gangsterrap? Das prägt die Schulhöfe, das kennen die Kinder, das prägt die Sozialisation. Da kann man viel machen. Es gibt auch Rap-Acts, die engagiert gegen Antisemitismus sind. Also auch da könnte man quasi als Schuleinheit eine ganze Menge machen. Es ist lebenswirklich. Und es ist die brennende Realität des Antisemitismus, die sich dann ja auch mit anderen Facetten wie Homophobie oder Sexismus auch ganz, ganz massiv verbinden im Genre des Gangster-Rap. Was die Deutsch-Israelische Schulbuchkommission aber auch gezeigt hat, ist, dass die Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens in Schulbüchern nicht dargestellt wird. Jüdinnen und Juden kommen immer nur in Bezug auf den Nationalsozialismus oder in Bezug auf den Nahostkonflikt vor. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem, weil es weiterhin dazu beiträgt, Jüdinnen und Juden als anders, als das andere wahrzunehmen, nicht als Teil der Gesellschaft. Also sozusagen eine andere Facette, bei der die Prävention auch gerade in Schulbüchern leisten müssen. Und es gibt, das ist der dritte Teil, den auch die Deutsch-Israelische Schulbuchkommission zeigt, eine massiv einseitige Darstellung von Israel. Da wird nicht der Pluralismus der israelischen Gesellschaft dargestellt. Man könnte sich intensiv mit Technologieentwicklungen Israels auseinandersetzen. Die Liste ist fast beliebig fortsetzbar. Das, was wir in den Schulbüchern erleben, ist der Nahostkonflikt. Ansonsten taucht Israel im Prinzip nicht auf. Und das ist insofern auch problematisch, doppelt problematisch, weil hier eben eine klare einseitige Parteinahme zugunsten der Palästinenser erfolgt, eine emotionale Überwältigung. Ich habe selbst mit einigen Studierenden zusammen das auch mal exemplarisch mir auch an Schulbüchern angeschaut. Also es gibt eine emotionale Überwältigung, die man ansonsten in der politischen Bildung eigentlich grundsätzlich zu Recht verwirft und eine einseitige Parteinahme zugunsten der Palästinenser. Also insofern ist hier eine extreme Einseitigkeit und eine Emotionalisierung vorhanden. Und wenn man das dann noch in Beziehung setzt mit Studien, die der Zentralrat der Juden durchgeführt hat über Religions- und Ethiklehrbücher, wo auch ganz, ganz viele wirklich tradierte christliche Stereotype dann auch in Grafiken, in Fragestellungen, in Schulbüchern aufgegriffen werden, dann sehen wir sozusagen ein Problem, ein sehr breites Panorama, das eigentlich einen Großteil des Schulunterrichts betrifft. Und das Einzige, was man mittlerweile sagen kann, ist, dass es weitreichend zumindest so ist, da gibt es sicherlich auch noch Ausnahmen, dass in Bezug auf den Nationalsozialismus und die Darstellung der Shoah relativ adäquat der Wissensstand und Forschungsstand abgebildet wird. Darüber hinaus haben wir aber riesige Baustellen und ich glaube und fürchte, dass das, was Sie berichten aus dem eigenen Schulunterricht, also das Thema ist angemessenerweise auch in vielen Fächern immer wieder thematisiert worden. Ich fürchte ehrlich gesagt, das hat viel mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern zu tun. Die haben wir natürlich auch heute noch. Aber es reicht eben nicht aus, sich darauf zu verlassen, dass diejenigen, die engagiert sind, die dann im Unterricht das thematisieren, die das darüber hinaus thematisieren, die vielleicht auch in der Vergangenheit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in die Schule eingeladen haben, auf die kann man sich halt oder auf die darf man sich halt nicht verlassen, wenn insgesamt in der Breite das Lehr- und Lernmaterial für die Schülerinnen und Schüler einfach viel zu defizitär ist. Und ich hoffe sehr, dass die Erklärung, die vor wenigen Wochen die Kultusministerkonferenz in Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der Juden und der Bund-Länder-Kommission der Antisemitismusbeauftragten verabschiedet hat, die auch hier klare Mängel sieht und klare Mängel benennt, dass die auch in den nächsten Jahren ihre Umsetzung in den Ländern findet und dass wir, wenn wir in einigen Jahren wieder miteinander reden würden, hoffentlich sagen können, ja, an dem großen Problemfeld der Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Schule, in der Bildung, hat sich in den letzten Jahren etwas verändert, aber das ist zunächst an dieser Stelle mal eine Hoffnung.
Was muss sich dringend ändern in der Erinnerungskultur? Sie haben über die Schule jetzt gesprochen, hochinteressant. Was muss sich darüber hinaus ändern und welche Rolle kann aus Ihrer Sicht Yad Vashem dabei spielen?
Ich habe die große Befürchtung, dass die Auseinandersetzung mit der Erinnerung an den Nationalsozialismus, an die Shoah und in diesem Zusammenhang natürlich ganz unmittelbar auch mit Erinnerungsorten, Gedenkorten, Orten der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Shoah, ganz maßgeblich auch Yad Vashem, dass das immer noch, immer wieder oder vielleicht sogar noch mehr als randständig wahrgenommen wird, dass nicht begriffen wird, so sehr wir sehen, dass der Antisemitismus eine der zentralen Herausforderungen der bundesdeutschen Gesellschaft und im Übrigen auch darüber hinaus Europas ist, also die Europäische Union ist ja auch gerade dabei, eine Gesamtstrategie gegen Antisemitismus zu entwickeln, dass dabei zu wenig gesehen wird und noch zu wenig begriffen wird, dass die zentrale Grundlage für den Antisemitismus und im Übrigen auch ganz gleich, aus welchem Milieu er kommen mag, immer wieder Facetten der Nicht-Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Shoah sind, dass es Facetten der Erinnerungsabwehr sind, der Täter-Opfer-Umkehr, dass es Phänomene sind, in denen diese Abwehr, die sich ja auch erstrecken kann auf Fragen der Kollaboration beispielsweise mit dem NS-Regime, also auch andere Staaten in einer gewissen Weise, andere Regionen, andere Weltregionen mitbetrifft. Auch da gibt es antisemitische Tradierungen und Traditionen, die relativ lang sind, dass nicht begriffen wird, dass diese Abwehr der Schlüssel ist, auf dem nicht nur sich Stereotype heute wieder reformulieren, sondern die eben auch in langer Tradierung, in der Nicht-Auseinandersetzung als massive Erinnerungsabwehr tatsächlich auch in die Individuen eingeschrieben werden über ihre Familienbiografien und über die Nicht-Auseinandersetzung mit bestimmten Ambivalenzen, die in diesem Zusammenhang in den Familienbiografien bestehen und dass man insofern im heutigen Antisemitismus, ich beschränke das jetzt mal nur auf die Bundesrepublik, als massives, grundierendes Element diese Nicht-Auseinandersetzung, die Erinnerungsabwehr und die Täter-Opfer-Umkehr haben. Nicht umsonst erleben wir ja auch, dass es eine Mobilisierungsfähigkeit dieser Themenfelder, der Abwehr der Erinnerung an den Nationalsozialismus, der Wendung gegen Erinnerungsorte oder auch der Wiederaufgreifung von antisemitischen Stereotypen, etwa im Rahmen der Demonstrationen gegen die im Kontext der Corona-Pandemie, die ja auch sehr, sehr massiv gewesen sind, da sehen wir sozusagen ein massives Wiederhervorbrechen. Und ich glaube, dass das große Problem ist, dass übersehen wird, wie zentral die Auseinandersetzung mit der Erinnerung ist und dass wir uns an einem Zeitpunkt befinden, an dem man nicht sagen kann und darf, Naja, das wird jetzt vielleicht in Zukunft weniger, auch weniger, weil weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen noch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung sich beteiligen können, sondern ganz im Gegenteil sind wir an einem Punkt, an dem man sagen muss, die Auseinandersetzung gerade mit Orten der Erinnerung, überhaupt mit der Dimension des Nationalsozialismus und der Shoah, die ist mehr denn je notwendig und wir befinden uns eigentlich. Ich weiß, das klingt paradox, aber wir befinden uns nicht am Ende einer Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Shoah, sondern auf gesellschaftlicher, auf familiärer Ebene, wenn wir ganz ehrlich sind, gerade am Anfang.
Sie kennen Yad Vashem. Was beeindruckt Sie dort am meisten?
Ich glaube, das ist eine Form von sehr, sehr intensiver, sehr nahegehender Auseinandersetzung, die für mich zwei Dimensionen miteinander verbindet, die für Erinnerungen, aber auch für die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus wichtig ist, nämlich sowohl eine kognitive wie eine emotionale. Und ich glaube, das ist etwas, was man nicht zu gering schätzen darf, weil hier eben auch gleichermaßen ein Zugang ermöglicht wird für Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, der über eine kognitive, eine rationale, eine faktenorientierte Auseinandersetzung geschehen kann und auf der anderen Seite eben gleichermaßen auch über eine emotionale, die viel mit Empathie zu tun hat. Und ich glaube, das sind auch die beiden Schlüsselelemente für den Kampf gegen Antisemitismus. Ich will das gar nicht instrumentell meinen. Ich glaube, die Erinnerung hat keinen instrumentellen Zweck. Sie ist für sich genommen wichtig und unverzichtbar, aber sie hat einen Bezug auch zu Antisemitismus und zum Antisemitismus der Gegenwart. Und da wissen wir ja aus der Forschung, dass Antisemitismus gerade etwas ist, das sich darauf erstreckt, das abstrakte Denken abzulehnen und zugleich das konkrete Fühlen abzulehnen. Also das heißt, der Antisemit, die Antisemitin vertauschen das. Die wollen konkret denken, also suchen konkrete verantwortliche Projektionsflächen in ihrem Verschwörungsglauben und abstrakt fühlen, also ihre Gefühle nicht auf konkrete Emotionen, sondern auf irgendwelche abstrakten Kollektive, die sie dann Volksgemeinschaft oder wie auch immer nennen, letzten Endes richten. Und genau das ist etwas, was man, glaube ich, auch in der Erinnerungspolitik sehen kann, wenn das beides miteinander verbunden wird. Also die Möglichkeit, sich abstrakt mit Fragen und Erinnerungen auseinanderzusetzen, kognitiv, und zugleich sehr, sehr konkrete Möglichkeiten bietet, sich auf Gefühle einzulassen, Empathie, wirken zu lassen, dann ist das sozusagen, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Verbindung und die sehe ich in diesem Zusammenhang als ein sehr zentrales Element, das ich ausgesprochen wichtig finde, sehr, sehr positiv einschätze in Bezug auch auf Yad Vashem als Ort der Auseinandersetzung, der Erinnerung und des Gedenkens.
Herr Professor Salzbaum, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses gleichermaßen konkrete wie auch empathische Gespräch. Ich habe viel gelernt. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Mehr zur Arbeit des Freundeskreises Yad Vashem finden Sie auf www.yad-vashem.de.